Willkommen bei Uplift, Stoff zum Nachdenken. Das ist der Podcast, bei dem ich, Nuno Kaller, mich mit Menschen unterhalte, die hierzulande Mode machen, die Stoffe weben, die industriell nähen, die mit fairer Mode handeln und die alle etwas gemeinsam haben, und zwar denen ist eine faire Produktion, eine heimische Produktion wichtig. Den Anfang macht Maria Fürnkranz-Vielhauer. Die Maria kenne ich seit 5 Jahren. Sie hat 2004 die Wiener Konfektion gegründet. Sie hat ein Atelier in der Wiener Westbahnstraße, wo der Großteil der Kleidung entsteht und auch direkt hier verkauft wird. Sie hat eine Mitarbeiterin und Serien lässt sie teilweise auch in einer Schneiderei in Wien produzieren, in einem integrativen Betrieb, und zwar Wienworks. Die Maria und ich haben 2021 gemeinsame Sache gemacht. Wir haben eine größeninklusive Kollektion aus Biostoffen herausgebracht. Da wollten wir einfach wirklich alles abholen. Also Biostoffe, heimische Produktion und alle Größen. Aber genug von meiner Rede. Liebe Maria, hallo.
Hallo.
Bitte stell dich mal in eigenen Worten vor, wer du bist.
Ich möchte mich ja auch einmal bedanken für die Einladung zuerst. Freue mich, dass ich mit dir deinen Podcast eröffnen darf, sozusagen. Ja, ich bin ein durch und durch textiler Mensch, würde ich sagen. Ich bin übers Textile, über den Stoff zur Mode gekommen und habe schon sehr früh eigentlich in meiner Jugend entdeckt, dass ich ein Talent dafür habe und dass es ein Material ist, das mir sehr taugt. Und das ist eigentlich bis jetzt, ich bin Ende 50, kann man auch gleich sagen, geblieben. Ich habe mein Leben lang mit Textilen verbracht, war ursprünglich Textildesignerin. Das heißt, ich habe Stoffe entworfen. Also ich komme ursprünglich eigentlich von der Stoffproduktion, habe dann auf der Angewandten auch studiert, habe vorher ein Kolleg für Mode- und Bekleidungstechnik gemacht, also bin einerseits gelernte Schneiderin, andererseits eben auch Designerin, habe Bühnenausstattung auch studiert, war viele Jahre im Theater tätig, habe Kostüme gemacht, was dann eigentlich schon so ein bisschen die Verbindung zwischen Stoff und hin zur Mode ist. Und habe dann, wie mein Sohn noch sehr klein war, beschlossen, mich ganz selbstständig zu machen, also sprich auch unabhängig von Theater und von anderen Organisationen. Selbstständig war ich damals auch schon, aber ich wollte ganz einfach wirklich meine eigene Chefin sein und habe dann ein Geschäft aufgemacht, wo ich meine eigenen Stücke verkauft habe.
Und in diesem Geschäft sitzen wir gerade. Also wir sitzen in der Westbahnstraße. Da gibt es ein wunderschönes Geschäftslokal und wenn man da nach hinten geht, ist man direkt an dem Ort, wo deine Kleidung entsteht. Wir sitzen an deinem großen Zuschneidetisch. Es stehen hier 5 Nähmaschinen. Sind es 5 oder 6? Es sind 5. Und ich sitze gerade so, dass ich nicht nur dich sehe, sondern auch die große Regalwand voller Stoffe. Die mag ich besonders, weil daran sieht man immer, was gerade in deinem Kopf vorgeht, was gerade am Entstehen ist. Was war für dich die Initialzündung und der Grund, ein eigenes Label zu gründen? In Zeiten, wo die globale Produktion, wo die Fast-Fashion-Produktion in Österreich schon voll angekommen war. Also 2004 gab es ja schon Filialen von Mango, von Zara, von H&M, von allen möglichen. Und dann gab es die Wiener Konfektion.
Also ich würde so sagen, vor über 20 Jahren gab es noch bei Weitem nicht so viele kleine Labels, wie es heute gibt. Also es gab auch einige wenige, die schon ein paar Jahre vor mir waren. Ich würde trotzdem noch sagen, ich gehöre zu diesem Grüppchen der Pionierinnen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Urgestein, genau. Ich gehöre zu den Urgesteinen. Und in Wirklichkeit, glaube ich, habe ich das gemacht, aus Naivität heraus, möchte ich echt fast sagen. Ich habe mir das gar nicht so groß überlegt, dass es da eine Konkurrenz geben könnte von den Fast-Fashion-Labels und so weiter. Ich wollte das machen, ich bin hergegangen und habe es gemacht. Und habe einerseits, ich glaube, es ist eine Mischung aus ein bisschen Glück, schon natürlich auch Talent, richtig viel reinhackeln, ja, und gar nicht so aufs Geld schauen. Hauptsache, man macht was einem gefällt und was einem befriedigt. Und ich muss schon auch sagen, dadurch, dass ich Jahre vorher auch schon in der Textilbranche war, habe ich einen Kundenkreis gehabt. Ich habe ja vorher dann auch immer wieder schon für Leute was genäht und habe Kundinnen gehabt. Das heißt, ich habe nicht total bei null angefangen und konnte tatsächlich von vornherein davon leben.
Toll. Toll. Ich finde es immer wieder schön. Was unterscheidet dich jetzt von den großen Filialen? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen eine blöde Frage. Mit was unterscheidet dich, die da sitzt in dem Atelier und selber näht, vom H&M um die Ecke? Aber was macht für dich den Unterschied aus? Weil im Endeffekt beim H&M kriegt man Hosen, bei dir kriegt man Hosen. Beim H&M kriegt man Jacken, Bomberjacken, bei dir kriegt man sehr coole Bomberjacken.
Du, ganz hart gesagt, ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen extrem, ich finde, ich und meine Kolleginnen machen Mode. Fast Fashion würde ich fast nicht mehr als Mode bezeichnen, sondern wirklich ein kapitalistisches Produkt. Ich sage das jetzt so ein bisschen mit dem Hammer.
Und das Sichel.
Entschuldigung. Sag mal nur den Hammer. Nur mit dem Hammer, sage ich es. Ja. Ich glaube schon, dass man das merkt auf eine ganz subtile Weise. Es muss gar nicht immer so intellektuell sein und es ist gar nicht im Bewusstsein. Ja, ich oft gar nicht. Ich glaube, man merkt schon, was also sowohl beim Designprozess, was dahinter steht und auch man spürt auch, wie und wo ein Produkt produziert wurde. Ich glaube, man merkt das und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, abgesehen davon, dass ich natürlich absolute Kleinserien mache. Viele Stücke sind Einzelstücke. Ich kann im Gegensatz zu große Ketten upcyclen. Es ist bei mir eigentlich immer in jeder Kollektion, würde ich sagen, 20% sind abgecycelte Stücke. Also ich arbeite eh wie viele andere auch mit Hemden, mit ausrangierten Jeans. Ich habe hochwertige Dinge wie Kimonos, weil ich eine japanische Freundin habe. Ich kann diese Kimonos upcyclen. Du weißt, dass du selber mal ein Ballkleid von mir getragen. Ich nehme diese Oma-Deckeln her, die man am Flohmarkt bekommt, die eigentlich niemand mehr wertschätzt, obwohl es wunderbare Handarbeit ist. Das sind stundenlang Frauen vorheriger Generationen gesessen, haben gehäkelt. Keiner legt sie das mehr auf den Tisch heutzutage. Und ich versuche dann, diese Dinge zu nehmen und ein modernes Produkt draus zu machen. Und da sind eben schon ganz viele Dinge, die ein kleines Label abdecken kann, die ein großes Label nicht abdecken kann.
Stimmt, das stimmt. Trotzdem hat sich, es ist der Druck ja nicht weniger geworden. Ich beobachte jetzt diese ganze Szene seit 2012 eigentlich. Damals habe ich begonnen, mir überhaupt mal darüber bewusst zu werden, dass es in der Textilproduktion auch ziemlich dreckig zugehen kann. Ich war davor ein ziemliches Shoppingopfer und bin ständig zu H&M und Co. gegangen. Habe mich gefreut, dass das Zeug so wenig kostet, weil dann habe ich es mir leisten können mit meinem kleinen Gehalt. Und habe mir auch immer gedacht, ja, wenn die das in die EU importieren dürfen, dann die haben ja eh so strenge Gesetze, das wird schon keine Kinderarbeit sein, da müssen die sich ja eh dran halten. Haha, dachte ich, weil ich nicht informiert war. Dann habe ich eben dieses Projekt begonnen, ein Jahr ohne Kleiderkauf und mir anzuschauen, wo meine Sachen herkommen. Da sind mir diverse Schuppen von den Augen gefallen und die haben sich auch nie wieder, wie kriege ich diese Metapher jetzt wieder hin, in Richtung meiner Augen bewegt. Also das war ein...
Die Schuppen sind geblieben.
Nein, ein Freund hat gesagt, man hat mir damals beim Paradigmenwechsel zuschauen können. Und das ist eben wirklich geblieben. Ich finde es absolut unfassbar und unmöglich, wie dreckig diese Fast-Fashion-Branche ist. Es ist der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt. Also noch vor dem gesamten Autoverkehr und der gesamten Schifffahrt und der gesamten Flugfahrt, irgendwas habe ich da jetzt falsch gesagt, Schiffverkehr und Flugfahrt zusammen emittieren weniger CO2 als die gesamte Fast-Fashion-Branche. Und alles, und es leiden Menschen, sie kriegen einen von Mindestlohn kann keine Rede sein. Alles nur, weil ich heute ein kariertes Oberteil anhaben möchte und morgen vielleicht ein schwarzes oder ein blaues oder ein grünes. Es hat aber Textilproduktion einfach schon mal wirklich anders ausgeschaut. Und das ist gar nicht so lange her. Inzwischen gibt es nicht mehr nur diese, ich sage schon fast klassische Fast Fashion, sondern es gibt auch die Ultra-Fast-Fashion, die direkt aus China importiert wird, wo die T-Shirts 2 Euro kosten maximal und aus einem miesen, also Material aus Plastik sind.
Plastik, ja, Polyester ist Plastik, ja.
Wie gehst du mit diesem Druck eigentlich um? Weil das kann ja in den letzten 20 Jahren nicht kleiner geworden sein.
Ich glaube schon und habe das auch immer wieder festgestellt, wenn sich ein Extrem bildet, bildet sich auch ein anderer Pol. Also es kommt, ist zugleich schon auch so, dass es mehr Leute gibt, die das auch kritisch sehen und die dann auch froh sind, dass es Alternativen wie zum Beispiel mich gibt. Und ich spüre den Druck zum Glück auch deswegen nicht so, weil ich mir über die Jahre wunderbare Stammkundinnen aufgebaut habe, die auch gern kommen und viel kommen. Ich habe natürlich auch Laufkundschaft, aber gerade so in den letzten 5 Jahren seit Corona und diesen weltweiten Krisen, die es gibt, tragen mich schon auch meine Kundinnen sehr stark durch die Wiener Konfektion, sage ich jetzt fast einmal. Ich spüre es nicht so stark. Ich muss aber schon sagen, in den 20 Jahren, wo ich das eben mache, hat sich schon dahingehend geändert, dass ich mir denke, ja, die Wiener Konfektion ist wirklich auch ein Statement gegen die Fast Fashion.
Das allein war mir, schon der Name.
Ja, der Name, weil sich auf diese Regionalität bezieht. Aber auch natürlich die Art und Weise, wie ich produziere und so weiter. Also ich habe nicht begonnen, um prinzipiell ein Statement gegen Fast Fashion zu setzen. Das habe ich schon im Hinterkopf gehabt, das habe ich auch spannend gefunden. Aber der Ursprung war sicher, das mache ich jetzt, weil das taugt mir und ich kann das und deswegen mache ich das. Und mittlerweile sehe ich das neben all diesen Dingen schon so, ja, es ist wichtig, dass es so kleine Betriebe gibt, nicht nur in der Mode, auch in anderen Branchen. Es ist wichtig, dass regional und fair produziert wird. Und so wie du sagst, oder wie ich es ja vorher auch schon ein bisschen gesagt habe, ich glaube, man spürt das und man merkt das, was man anhat. Und es wissen halt leider zu wenig, so wie du von dir erzählt hast, auch vor 15 Jahren noch oder so. Du warst begeistert,
das ist schon lange her.
Und so. Ja, und da darf man eben auch nicht vergessen, dass diese riesigen Konzerne, ich glaube, die gesamte Textilbranche weltweit ist in Händen von 10 Großkonzernen. Also all diese verschiedenen Marken zu H&M gehört ja, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf, aber gehört ja auch Coos und And Other Arket. Stories und so, das ist ja alles H&M Group. Ja. Also es gehört sehr wenig weltweit, also sehr viel gehört sehr wenigen. Und ja, ich finde es wichtig, dass es dann eben Alternativen dazu gibt. Und ich wollte aber eben sagen, jetzt habe ich kurz den roten Faden verloren, wenn man das bewusst weiß, was da abgeht, wie die Umwelt verschandelt wird, dass das einer der größten Verursacher auch von CO2 etc. ist, wenn man weiß, dass in Asien Menschen, man kann es eigentlich nicht anders sagen, fast sklavenähnlichen Bedingungen unterworfen sind und man hört ja dann doch immer wieder von Skandalen und so weiter, ja, dann muss man sich schon fragen, will man sowas anziehen? Und viele Leute, halt auch viel vielleicht in den Großstädten, weil man vielleicht da leichter an Informationen herankommt etc. Und natürlich auch in gewissen Bubbles, ja, das gebe ich auch zu, ja, wo man sich dafür interessiert und so weiter, gibt es aber eben eine Käuferschaft, die gern anders konsumiert. Und ich hoffe, dass das halt stärker und größer wird. So nach dem Motto, Nuno, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich wollte gerade sagen, ich finde deine Hoffnung wunderschön. Ich übe mich ja da auch immer wieder in Optimismus, was diese Szene angeht. Aber schauen wir den Tatsachen ins Gesicht. Wir leben in wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten. Es war diese unfassbar galoppierende Inflation, vor allem 22, 23, habe ich das ganz stark gespürt. Also 23 war mein Annus Horribilis, wie es die Queen mal gesagt hat. Die Kaufkraft ist enorm runtergegangen. Die Leute können sich nicht mal mehr ihre ganzen Wohnungen warm halten, sondern heizen nur noch einzelne Zimmer. Kaufen sie dann, also wird dann wirklich beim Kleiderkauf noch so auf die Herkunft und die Ethik geachtet?
Ich kann es jetzt gar nicht so global gesehen oder auch österreichweit gesehen nicht mit Statistiken oder so belegen. Ich kann es ja natürlich nur von mir persönlich erzählen. Ich merke es nicht finanziell, zum Glück. Ich glaube, es hat sich dahingehend verschoben, dass vielleicht die Leute auf einmal weniger einkaufen, auch bei mir. Aber ich habe neue Kundinnen gewonnen und vielleicht haltet sich die Waagschale. Ich glaube, trotz allen Krisen und trotz finanziellen Knappheiten tun vielleicht, auch wenn es nur wenige mehr sind, aber immerhin ein bisschen mehr Leute kaufen weniger, sprich kaufen statt 5 billigen Shirts ein Shirt bei mir und dann bist du ungefähr auf dem gleichen Preis und haben insofern einen großen Gewinn, weil das Shirt lange haltet. Jetzt werden viele sagen, sie wollen ja gar nicht, was lang haltet. Manche wollen ja jede Saison was Neues. Aber man kriegt schon einen Benefit mit. Für mich ist das Größte und Schönste, wenn ich einen Bezug zu einem Kleidungsstück herstelle. Das haben vielleicht viele Leute auch schon wieder verlernt. Aber ich finde, das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man sich auf ein hochwertiges Kleidungsstück freut. Und wenn man dann zusätzlich noch weiß, das ist regional produziert, das ist fair produziert, ich finde, das ist auch ein schönes Gefühl. Mhm. Und auch so, wie du auch immer wieder ansprichst, ich schaue ja auch, dass die Materialien gut sind. Ich versuche, dass eben Ökomaterialien sind. Und wenn das nicht immer geht, weil ich vielleicht nicht so große Metragen abnehmen kann, dann schaue ich, dass es natürliche Materialien sind, dass es Baumwolle ist, dass es wirklich Leinen ist und nicht irgendein Polyestergemisch. Und das ist ganz einfach ein Gefühl, das gut ist. Dann sind die Sachen natürlich Kleinserien, es ist individuell, ja, es schauen nicht alle gleich aus. Da kann ich vielleicht auch erwähnen, dass ich ja eben versuche, Alltagskleidung zu machen. Also es hat mich schon immer interessiert, Alltagskleidung zu machen. Nicht Stücke, die so besonders sind, dass man wie die bunte Kuh durchs Dorf marschiert, sondern ich möchte Sachen machen, die alltagstauglich sind und doch so einen kleinen Dreh was anderes haben. Und das ist eben der große Unterschied zur Fast Fashion.
Ja, aber ich muss erwähnen, dass du auch wirklich schöne Ballkleider machst, und zwar Upcycling-Ballkleider. Und ich habe mich in den letzten 10 Jahren sicher nie so schön gefühlt wie in dem Kleid. Das Kompliment muss ich dir machen. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Und ich muss dir natürlich auch ein Kompliment machen.
Jetzt wird geschleimt.
Ja, genau. Na, das hat mich natürlich gefreut, weil es war nicht irgendein Ball, auf den du gegangen bist. Es war der Opernball und du hast super ausgeschaut und wir haben auch tolles Feedback bekommen. Und ich habe zum Glück schon mehrere Ballkleider auch für den Opernball gemacht und finde halt immer wieder tolle Leute, die dann diese Kleider tragen, die aus diesen Oma-Deckerln entstanden sind. Und ja, man sieht, man kann Dinge so verarbeiten, dass sie ein anderes Gesicht bekommen und ein aktuelles Gesicht wieder bekommen.
Da muss ich jetzt auch ein bisschen was ausplaudern, weil ich habe das selber sehr, sehr entzückend gefunden. Jetzt wirst du gleich böse auf mich sein. Ich habe ja im vergangenen Jahr schon begonnen, auf der Vienna Fashion Week eine Upcycling-Show zu organisieren. Ich frage verschiedene kleine heimische Designerinnen, die sich jetzt vielleicht nicht gleich die ganze Show auf der Fashion Week leisten können, weil das kostet ja auch nicht gerade wenig, ob sie 2 Teile aus Spendenware von der Caritas, dieses Jahr auch von der Volkshilfe, upcyclen wollen. Letztes Jahr waren die Designer, muss ich auch sagen, ein ziemlich repräsentativer Überblick über meinen Freundeskreis und die Maria war auch dabei. Und die Maria hat ein Kleid gemacht, nur aus Häkeldeckerln. Und das hat die wunderbare Schauspielerin und auch gute Freundin von mir, Lilian Klebow, getragen. Und Wochen später hast du mir dann gestanden, wir haben nämlich all diese Kleider unmittelbar nach der Show verkauft und haben tausende Euro für die Caritas eingenommen, was mich wahnsinnig gefreut hat. Und du hast mir dann nachgestanden, dass du an diesem Kleid so gehangen bist, dass du selber gekauft hast.
Dieses eine Kleid habe ich tatsächlich rückgekauft, weil ich war gerade dabei, eben so eine ganze Serie von diesen Deckerl-Ballkleidern zu machen und war da irgendwie noch nicht bereit, das herzugeben. Das klingt jetzt aber ein bisschen komisch natürlich. Es ist so, es gibt eben diese Alltagskollektion, das ist eben die Kollektion, von der ich quasi lebe, die mein täglich Brot ist und die ich auch mit viel Liebe mache und gestalte und wo auch immer wieder viele Einzelstücke und so weiter dabei sind. Und dann erlaube ich mir sozusagen ab und zu eine Kleinserie zu machen, weil ich diese Ideen habe und dann mache ich eben 4, 5, 6 Ballkleider in diesem Fall. Und das ist für mich dann eher vergleichbar mit einer künstlerischen Arbeit, weißt du, so wie ein Maler, der ein Bild malt oder so, ja, also wo ich dann irgendwie sage, okay, das ist noch nicht bereit, von mir entlassen zu werden, ja, also das ist vielleicht ein bisschen ein Splen, ja, und prinzipiell freue ich mich, wenn die Stücke über den Ladentisch gehen, aber dann gibt es eben so sehr Special-Stücke, die nicht so leicht über den Ladentisch gehen, ne?
Aber ich finde das sehr, sehr schön, weil, also ich habe das damals sehr, sehr süß gefunden, weil wir, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Wir hängen, glaube ich, wirklich emotional auch an Kleidungsstücken. Also ich habe das ganz massiv, ja, ich kann mich erinnern, ich habe ja einige Teile von dir, ich habe auch ein paar Mal für dich gemodelt und ich habe eine Hose von dir, das war die allererste, die ist mir inzwischen zu groß geworden und die ist ausgewaschen und aber ich habe diese Hose, die grüne Jersey-Hose. Ich liebe diese Hose so abgöttisch. Ich glaube, ich trage die, ich werde jetzt mal probieren, drüber zu färben, weil sie wirklich schon so verwaschen ist, weil ich die jeden Sommer, ich trage kaum was anderes. Ich liebe diese Hose und für mich ist das meine erste Maria-Hose.
Schau, das freut mich total. Ja.
Das, also Entschuldigung, meine erste Wiener Konfektion-Hose. Und ich habe das total mit Kleidungsstücken, dass ich echt so auch so emotional dranhänge.
Genau.
Upcycling ist dann nochmal eine andere Kategorie, wenn dann so eigene Kleidungsstücke auch noch abgecycelt werden. Und ich glaube, das ist so diese große Chance auch von kleinen Labels, dass sie diese Emotion auch vermitteln können. Das sind keine anonymen Stücke, sondern
genau.
da ist einfach dieser Wert, diese Emotion wieder drinnen in der Kleidung. Und ich finde, es gehört da rein.
Es gehört rein und es ist eben, finde ich, und du verstehst das eben sehr gut, auch ein total schönes Gefühl, ja, wenn du eben so ein Kleidungsstück hast, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist deine zweite Haut, mhm. und das geht's irgendwie, wo du das Gefühl hast, dieses Kleidungsstück trägt dich oder erkennt dich in irgendeiner Form auch, ja, wenn das so ein Perfect Match irgendwie ist. Und das, glaube ich, tatsächlich können kleinere Labels besser erfüllen als Fast Fashion Stücke.
Und vor allem, was du ja auch machst, du kannst Maß anfertigen.
Genau, wobei, das sage ich kurz dazu, dass kein Missverständnis entsteht, ich mache nur meine eigenen Stücke, weil manchmal kommen natürlich Leute, die sehen eine Schneiderei und kommen mit ihren Ideen. Das mache ich nicht. Ich mache meine Stücke und meine Entwürfe und die nähe ich gerne in allen Größen. Und das zeichnet mich natürlich auch aus, weil ich habe sowohl ganz zierliche Frauen, die gar nicht einfach was bekommen, als auch wirklich blasse Frauen, für die auch schwierig ist, so schnell Kleidung zu kaufen. Sind auch Stammkundinnen, die wissen, das ist ihr Stil, das taugt ihnen, die werden dann natürlich benäht von mir.
Erinnere ich mich richtig, du hast auch eine Stammkundin im Rollstuhl?
Ich habe auch eine Stammkundin im Rollstuhl, genau. Also es geht eher darum, wenn du den Stil magst, dann finde ich ja Lösung, dich zu benähen, so quasi. Ja.
Beschreib mal deinen Stil.
Ich würde sagen, es ist sehr leger. Oder ich sage so, dieses legere, dieses bisschen Studentische habe ich ins Erwachsenenalter übergeführt, so würde ich sagen. Weißt du, nicht so, ich habe schon viele 40-plus Frauen, also es kommen auch immer wieder Frauen in den 20ern, aber ich würde so sagen, meine Hauptklientel ist 40-plus und ich versuche doch leger, ein bisschen bequem, was ich immer vermeiden wollte, dass es ökomäßig ausschaut, jetzt unter Anführungszeichen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn was ökomäßig ausschaut, ist vollkommen okay, wenn das jemandem gefällt, aber meine Idee war eigentlich, öko zu sein, ohne sofort, was man so aus den 80er, 90ern kennt, ohne sofort den Ökostempel aufgedrückt zu bekommen. Mhm. Ja, das war so irgendwie meine Idee. Und de facto, ich habe lustigerweise recht viele Juristinnen auch in meinem Kundinnenkreis, also so verschiedene Pole, deswegen sage ich das, und natürlich auch viele Künstlerinnen, viele Grafiker, Designerinnen, aber wirklich auch so diese andere Seite, die eher so ein bisschen einen Dresscode haben und so, die finden auch was bei mir. Also es kommt immer darauf an, wie man es auch kombiniert und was du ausstrahlst.
Also ich finde, dich zeichnet aus, dass du sehr, sehr klare Linien hast. Also das ist wirklich sehr straight. Es ist, sind die Kollektionen über die Jahre auch wieder erkennbar. Also ich finde, man erkennt deine Teile.
Ja, danke. Du, das freut mich wirklich auch sehr, dass du das sagst. Ja, ich glaube, ich habe klare Linien, zugleich aber bin ich auch eine, die ganz gern so Materialien mixt oder ja immer wieder auch so upcycelt, also alte Jeans mit anderen Stoffen kombiniert und so weiter. Und ja, das stimmt, die Schnittführung ist relativ klar, aber gut durchdacht. Ich merke auch, dass diese Schnitte eben, zum Beispiel diese Hose, von der du so nett geschwärmt hast, ja, dass das Schnitte sind, die sehr vielen unterschiedlichen Frauen auch passen. Und das ist vielleicht für mich auch was sehr Spannendes am Designern, dass mit der gleichen Hose die Frauen sehr unterschiedlich auch ausschauen. Das finde ich immer sehr spannend, wie das doch so sich gegenseitig, die Wechselwirkung ganz einfach. Ja, das finde ich, wie die eine schaut dann ganz verrückt aus und die andere schaut mit der gleichen Hose konservativ aus. Finde ich irgendwie spannend auch, diese Identitäten, die verschiedenen.
Ja. Kommen wir wieder zur aktuellen Situation. Es gab ja mal in Österreich sehr viel textile Produktion und das ist stark zurückgegangen in den letzten 20 Jahren, also genau in der Zeit, seit es dich gibt. Das wirkt sich natürlich auch aus, wo kommen deine Stoffe her zum Beispiel. Da gibt es immer weniger Auswahl in Österreich oder auch in Europa. Die Munich Fabric Start, das ist die große Textil-, also Stoffmesse, die jedes Jahr in München stattfindet, auf der gibt es immer mehr chinesische Aussteller. Wo siehst du, dass es noch gute Strukturen gibt und wo bricht die Infrastruktur weg? Also wo siehst du auch also die großen Herausforderungen in der heimischen Textilproduktion? Entschuldigung.
Wenn man so arbeitet wie ich, sprich einmal jetzt nicht den Stoff selbst produziert, sondern Stoff einkauft, muss ich schon noch sagen, dass das in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, weil ich brauche ja oft nur 30 bis 50 Meter pro Stoff. Das ist ja ziemlich viel schon. Und du kriegst viele Stoffe und das wird natürlich stärker.
Um jetzt einen Vergleich herzustellen, weil ich glaube, die Hörer und Hörerinnen denken sich 50 Meter, boah, irrsinnig viel. Ist das im Vergleich viel oder ist das?
Das ist eben wenig, ja.
Das
also
ist wenig.
Ich sage jetzt, für eine Hose brauchst du vielleicht aufgerundet 1,50 Meter, ja. Und jetzt 50 Meter ist für mich viel, ist verglichen mit Global Playern extrem wenig. Die bestellen 10.000 Meter. Und du merkst natürlich eben, weil du die Munich Fabric Start angesprochen hast, da kriegst du viele Stoffe erst ab 1.000 Meter oder ab 5.000 Meter. Mhm. Ich schaue da selber immer wieder aus Interesse hin. Also sprich, es ist gar nicht so einfach, Produzenten zu finden, die dir so wenige Meter unter Anführungszeichen verkaufen. Aber natürlich, man findet seine Nischen, man ist gut vernetzt. Was sich für kleine Labels ganz gut entwickelt hat, sind diese sogenannten Deadstocks, ja, dass du ganz einfach Reste von großen Produktionen nimmst. Mhm. Weil wenn du...
Wo kriegt man die?
Das sind verschiedene Netzwerke, würde ich sagen, ja, wo du die bekommst. Ja, ich kann da wirklich nicht, da gibt es nicht diese eine Firma. Man tauscht sich aus, man ist vernetzt oder irgendwo geht eine Firma auch in Konkurs und so weiter. Also nicht, weil ich da irgendein Geheimnis hüten will. Ich habe sogar einen deutschen Großhändler, also einen Zwischenhändler, der verschiedene Firmen hat und bei dem bestelle ich oder kaufe ich seit 20 Jahren Material und der hat jetzt auch seit einigen Jahren zusätzlich bietet der Deadstocks auch an, zum Beispiel. Also du kannst regulär kaufen. Der ist eben praktisch für mich, da kann ich ab 10 Meter kaufen.
Cool. Sehr cool. Du hast schon angesprochen Netzwerke. Gibt es gerade unter Modeproduzentinnen auf deinem Level, auf deinem Niveau, wo es ja doch gerade in der Stadt, also in Wien, in Linz, gibt es schon einige in Graz.
Mittlerweile gibt es einige,
Gibt es da Netzwerke, gibt es da Kooperationen oder ist das eher so ein jeder für sich und schauen, dass man die eigenen Brötchen backt?
Also ich musste da Rosen streuen, Nunu. Ich finde, da hast du wirklich in den letzten Jahren, wahrscheinlich wirklich ausgelöst durch die Corona-Krise, wo man sieht, Krisen haben auch immer irgendwas Gutes. Doch hast du ja die kleinen Labels sehr gebündelt und zusammengebracht. Ich finde, da hast du super Arbeit geleistet. Ich bin ja eher sehr fürs Netzwerken, fürs Zusammentun. Prinzipiell arbeite ich gerne allein, mache mein eigenes Ding, aber für Projekte oder auch für Austauschen bin ich sehr zu haben. Also ich bin sehr dafür, dass man sich unterstützt. Ich glaube, es geht viel mehr weiter, als wenn man ganz stark konkurrenziert. Und wirklich auch durch dich haben sich auch kleine Stoffhersteller ergeben, Kooperationen ergeben. Du hast ja, wie du vorher gesagt hast, diese tolle Fashion-Show bei der Vienna Fashion Week gemacht, wo auch wieder Freundschaften dann auch entstanden sind.
Echt?
Ja, ja. Oder sich vertieft haben oder man lernt Leute kennen.
Also, das freut mich.
Ja. Ich glaube schon, dass das viele so sehen, Nuno, dass du so irgendwie ein bisschen der gute Geist bist, der die Leute vernetzt.
Zu viel des Lobes.
Ja.
Mich geht's ja gar nicht.
Aber das Dankeschön. Ist ganz einfach wichtig, weil letztendlich, finde, hat man sonst halt Kontakt zu ein, zwei Personen, die man im Laufe der Zeit entdeckt. Aber du bist halt hergekommen und hast gesagt, da gibt's jetzt eine Plattform. Du hast ja auch diesen Online-Job aufgezogen in der Krise.
Die Ladenliste.
Ja.
Genau.
Das war schon einmal so ein erster Schritt. Aha, man hat eine Übersicht, wem es da überhaupt alle gibt. Und ich glaube, ein bisschen hat sich es für dich ja auch entwickelt, dass so die Mode und das Textile so deins auch geworden ist.
Naja, ich habe vor viel zu langer Zeit, 2012, habe ich beschlossen, ich kaufe mir jetzt ein Jahr lang keine neue Kleidung. Ich schaue mir an, wo meine Sachen her sind. Und ich sage immer, Achtung, jetzt rollt gleich ein Wortspiel an. Ich habe meinen roten Faden gefunden. Weil dieses Thema da, also dieses Arbeiten gegen Fast Fashion und für eine faire und gesunde Modewelt, vereint so zwei Seelen in meiner Brust. Das ist einerseits die Modetussi, die einfach sehr modeinteressiert ist und sich gerne gut überlegt, was sie anzieht. Aber auf der anderen Seite bin ich der super hyper Gerechtigkeitsmensch. Also ich habe 11 Jahre lang bei NGOs gearbeitet und bin leidenschaftliche Aktivistin und Campaignerin. Und ich sage immer, das ist entstanden, weil ich habe zwei viel ältere Brüder und da hat man auf die Gerechtigkeit ziemlich beharren müssen. Also ich verstehe dich gut. Also wir finden uns da, glaube ich, sehr in dieser gemeinsamen Überzeugung, eine andere Modewelt ist machbar, muss passieren, ist auch möglich. Und eben Kleidung trägt Wert und trägt Emotion. Wenn ich zum Thema Kleidung trägt Wert komme oder hat Wert. Made in Austria. Inzwischen kann man ja fast sagen, dass das angesichts der globalen Ultra-Fast-Fashion-Produktion schon fast ein Nachhaltigkeitssiegel ist. Was bedeutet Made in Austria für dich, also gemacht in Österreich, hergestellt in Österreich? Ist es eine Chance? Ist es etwas, was eigentlich am Aussterben ist? Ist es nur noch ein hohler Marketingbegriff? Oder ist es auch wirklich ein Wettbewerbsvorteil? Weil ich habe da 1000 unterschiedliche Gedanken zu dem Thema. Aber in dem Podcast bist du dran.
Aber natürlich auch du. Na, ich glaube, es ist wahrscheinlich von allem ein bisschen was. Tatsächlich. Ich glaube, es ist nicht nur so diese eine Sache. Ich glaube, es ist eine Chance. Ich gebe dir recht. Finde, auch wenn jetzt nicht alles super, super bio ist, etc., allein, wenn sie in Österreich produziert wird, finde ich, hat schon ein Nachhaltigkeitssiegel quasi. Ja? Weil es ist regional, es ist fair. Die EU hat arbeitsrechtliche Gesetze, die EU hat Umweltauflagen. Allein das ist ja verglichen mit globaler Produktion super schon. Ja, also ich glaube schon, dass es eine Chance hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es sein muss, dass man regional produziert. Ich glaube, weltweit wäre es wieder wichtig, einen Teil der Produktion von was auch immer wieder in die Länder zu holen.
Und das hat man ja auch in der Pandemie gemerkt, wo wir plötzlich keine OP-Gewänder und keine Masken
haben. Keine Masken
gehabt haben. Weil wir uns auch nicht überlegt haben, die muss ja auch jemand nähen. Ja. Selbst wenn es nur irgendwelche dünnen Fetzen sind,
da, also jede Maschine, ja, an der genäht wird, an jeder dieser Maschinen sitzt ein Mensch.
Genau. Und du kannst das nicht automatisieren, weil eben die Mode so schnell wechselt, dass das überhaupt nicht funktionieren würde. Und die Masken sind eigentlich ein gutes Beispiel, weil man ist gewöhnt, dass so ein Ding dann 1-2 Euro kostet, weil made in China. Ja? Mhm. Ich habe ja dann auch angefangen, Masken zu produzieren, eigentlich auf Bitte eines Unternehmens, eines Orthopädie-Shops, die dringend Masken gebraucht haben. Weil wenn wir uns erinnern, die waren aus, es hat keine gegeben und man brauchte welche. Ich wollte das eigentlich ursprünglich nicht machen. Dann habe ich 300 Masken produziert. Ich sitze an so einer Maske 20 bis 30 Minuten. Mhm. Ja, du brauchst 2 Stofflagen, du hast das falten müssen, du hast deinen Bügel einarbeiten müssen. Also es ist nicht möglich, das in Österreich um 1 Euro zu produzieren. Und jetzt muss man aber auch sagen, auch in Asien, man braucht das Material, man braucht die Schneiderin, man muss den Transport zahlen, man muss die Energie zahlen. Was kommt da noch alles dazu? Man muss das Fabriksgebäude zahlen, wo das produziert wird. Dann gibt es noch Leute, die Unmengen Profit damit machen. Also wie soll sich das ausgehen mit 1-2 Euro? Und das Gleiche kannst du auf ein T-Shirt und so weiter umlegen. Also es stellt sich dann die Frage, will man etwas tragen, wo Leute so ausgebeutet werden? Aber ich glaube, das Problem ist eher, dass diese Botschaft oder dass die Leute zu wenig Wissen drüber haben, weil es ist ja nur ein kleiner Teil leider interessiert, dass dieses Wissen in die breite Welt getragen wird.
Damit tue ich mir schwer. Das habe ich früher auch oft gesagt und mir auch oft gedacht. Aber erinnere dich bitte, und leider verschwindet es auch langsam wieder aus der Erinnerung, an Rana Plaza, an diesen Zusammenbruch dieses Fabriksgebäudes in Bangladesch, also im Außenbezirk von der Hauptstadt von Dhaka. Dort sind weit über 1000 Menschen gestorben, über 2000 Menschen waren teilweise wirklich schwer verletzt. Diese Menschen haben zu einem großen Teil keine Jobs mehr gefunden, weil die dann für die umliegenden Fabriken auf roten Listen gestanden sind. So, die sind psychisch geschädigt, die sind nicht so produktiv, die können wir nicht mehr, also angestellt werden sie nicht, also die können nicht mehr für uns arbeiten. Und diese Geschichte und dieses Bild, das war damals am Cover von der Kronenzeitung, das war aber auch am Cover von der New York Times, das ist durch die Welt gegangen. Und da war dann plötzlich ein Oh hoppala, und Benetton hat dort produziert und Kick hat dort produziert. Und da habe ich mir wirklich gedacht, so, diese Ausrede, die glaube ich den Leuten jetzt nicht mehr. Dieses, aber ich weiß es ja nicht. Doch.
Ja.
Ich bin der Meinung, der überwiegende Großteil der Leute weiß es, aber es wird nicht danach gehandelt. Weil eh klar, weil
ja,
das Budget ist auch oft nicht da, um danach zu handeln. Aber dass sie es nicht wissen, nein.
Ja, vielleicht hast du recht. Ich habe es nie so gesehen. Ich finde es ja fast optimistisch, wenn du das so siehst. Weil du gehst ja davon aus, dass das Wissen, es macht dich wütend, aber zugleich finde ich es auch optimistisch, weil du gehst im Gegensatz zu mir jetzt eigentlich davon aus, dass die Leute schon das Wissen haben. Ich denke mir fast eher noch, obwohl ich dir jetzt recht gebe, ich habe diesen Gedanken nicht gehabt, aber ein bisschen denke ich mir auch noch, es wissen zu wenig Leute auch noch.
Sie wollen es nicht wissen.
Um diese Zustände.
Und das ist die Aktivistin in mir, die sagt, und genau das macht mich wütend.
Ja, und es ist auch gut, dass es Leute gibt, die das wütend macht und die was unternehmen wollen. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Das wird wahrscheinlich den Podcast sprengen, wenn man jetzt über die wirklichen Bedingungen noch sprechen würde, wie Sachen hergestellt werden. Aber jedenfalls gut, dass es so Leute wie dich gibt und dass man das immer wieder halt den Leuten sagt, ja, weil tatsächlich ist das ja auch schon, ich weiß nicht, 10 oder 12 Jahre her.
Ja.
Und wenn du jetzt hernimmst, zum Beispiel die Jugendlichen waren dann damals Kinder, 6-7-Jährige, die haben das wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Also es wäre ja eigentlich schön, wenn solche Dinge mehr in der Schule Eingang finden würden. Ja, überhaupt, wie konsumiert man, wie geht man auch mit Kleidung, mit Textilien um, wie repariert man was? Das streichen sie auch immer mehr in diesen Schulen.
Und das heißt, das wäre ein Appell ans Bildungsministerium.
Ja, würde ich sagen.
Hast
ja.
du noch andere Appelle an die Politik?
ich finde prinzipiell schon, dass kleine Labels mehr unterstützt gehören. Ich finde, wir haben in Österreich keine Lobby. Mir fällt jetzt keine Partei ein, die eigentlich wirklich sagt, sie ist für Einzelunternehmen, macht sie sich stark. Es ist noch immer so wie, sage ich jetzt einmal ganz leger vor 100 Jahren, wo es die Großunternehmer gegeben hat, gibt es auch noch immer genug, wissen wir eh. Ja. Aber was trotzdem sehr gewachsen ist, was es früher kaum gegeben hat, diese einzelnen Selbstständigen, ja, oder diese Kleinunternehmen, wo vielleicht 2, 3 Leute sind, eh sehr oft im Kreativbereich. Mhm. Ja, das ist ja nicht vergleichbar mit einem Großunternehmer, mit einem großen Konzern. Das ist ganz was anderes. Aber wir unterliegen eigentlich den gleichen Regeln. Wir zahlen die gleichen Lohnkosten. Wir sind gezwungenermaßen Mitglieder bei der Wirtschaftskammer. Also, weißt du, es gibt ganz viele Punkte, wo überhaupt nicht unterschieden wird. Das ist aber ein großer Unterschied. Mhm.
Also Thema Lohnnebenkosten, das ist ja auch schon lang eine Forderung von sogar von unterschiedlichen Parteien, dass die untergehen.
Das kann eh sein, das weiß ich gar nicht so haargenau, aber ich meine, man könnte Sachen staffeln, man könnte sagen, bei dem Jahresumsatz sind die Lohnnebenkosten ein bisschen niedriger und so weiter. Du, wie wir wissen, es gäbe schon für vieles Lösungen. Ich weiß auch, dass viele Themen natürlich viel komplexer sind, als wir da jetzt besprechen können. Auch zum Beispiel, dass dann große Konzerne, wissen wir ja auch alle, nicht nur österreichische, ganz einfach keine Steuern zahlen. Man fragt sich doch weltweit auch schon die ganze Zeit, warum zahlt Amazon und Co. nicht dort Steuern, wo sie die Gelder verdienen. Yeah. Die sind alle im Steuer. Also es gibt viele Missstände, über die eh auch alle Bescheid wissen. Und man fragt sich eigentlich, warum passiert da nichts?
Ich glaube, es gab einmal einen Bericht in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit, wo ich wirklich die Ohren angelegt habe, dass Starbucks hat, glaube ich, waren es 10% der Steuern, die ich für dieses Jahr bezahlt habe, bezahlt in Österreich.
Genau, also es
wo ich mir gedacht habe, so gut, ich mache doch eine globale Kaffeehauskette auf.
Genau, also wir sind jetzt ein bisschen weg vom textilen Thema, ja. Aber es betrifft eben alle Bereiche. Ja, und da würde ich mir nicht nur in Österreich, auch weltweit oder so mehr wünschen, aber ja, das halte ich für eine ziemliche Utopie. Eigentlich, da bin ich nicht so optimistisch. Trotzdem kann ich sagen, man kann ein kleines Label haben, man kann ganz durchschnittlich davon leben. Ja, ich mag jetzt nicht Leute entmutigen, die auch irgendwie in meine Richtung arbeiten wollen. Man kann mit dem allen umgehen, man darf sie ja nicht dauernd für irgendwas fürchten und es funktioniert, aber nichtsdestotrotz gibt es schon diese Ungerechtigkeiten und ich finde, Österreich ist kein unternehmerfreundliches Land für kleine Unternehmen. Kann Österreich nicht besonders viel, muss ich leider sagen, ja.
Unternehmerisch, was sind für dich die größten Learnings, die du aus den letzten 20 Jahren mitgenommen hast?
Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang erwähnt, mit viel Naivität begonnen. Und ich glaube, das ist in meinem Fall auch gut gewesen, weil wenn man zu viel Respekt oder zu viel Furcht vor so einer Sache hat, macht man es vielleicht nicht. Ja, ich bin eher ein Typ, ich habe eine Idee, ich gehe her und ich mache es.
Weißt du, wie die Ladenliste entstanden ist? Ich bin zu Hause
genau
gesessen.
Genau so.
Ich bin zu Hause gesessen und habe in mein Kissen hineingeweint, weil ich meine, damals nach dieser berühmten Pressekonferenz am Freitag, wo es geheißen hat, am Montag ist alles zu.
Das zu Corona-Zeiten,
war ein kollektives Trauma zu Corona. Da sind wir alle zu Hause gesessen und überhaupt nicht gewusst, was jetzt kommt. Und allein in meiner Familie gab es wirklich so unterschiedliche Reaktionen. Und ich war die, die weinend zu Hause gesessen ist, weil ich mir gedacht habe, ich kenne halt so viele, die ihren eigenen kleinen Laden haben. Oder eine gute Freundin von mir ist Kostümbildnerin an 3 verschiedenen kleinen Theatern und verkauft ihre Upcycling-Mode auf Märkten und ist alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Es hat mir das Herz zerrissen in dem Moment. Und ich habe halt vor mich hingeweint und dann habe ich einen Freund angerufen und dann habe ich den angeweint und der hat dann ziemlich geschimpft mit mir und hat gesagt, das ist nicht meine Nunu. Meine Nunu krempelt die Ärmel hoch, los, mach was. Und ich war wirklich so, na gut, dann mache ich halt, dir zeige ich es, so auf trotzig. Ja. Und habe ihm beschlossen, so, ich räume meine Website leer, schickt mir einfach die jetzt, was können wir noch? Wir können online liefern, wenn wir kontaktfrei liefern können, schickt es mir, damit nicht jeder jetzt auf die Idee kommt, bei Amazon und Co. zu bestellen.
Und das Ding ist mir so um die Ohren geflogen. Also andere haben im ersten Lockdown Brot gebacken und Yoga gemacht. Ich habe nicht geschlafen. Aber es war für mich wirklich schön zu sehen, wie gut das angenommen wurde. Aber ja, Leute, wenn man eine Idee hat, da bin ich voll bei dir. Nicht so lange nachdenken, machen.
Ich glaube auch. Und noch zu dieser Ladenliste, das war auch super. Und ich glaube, es war auch der Beginn, auch für dich, gell, der Beginn von vielem. So würde ich jetzt fast ein bisschen wahrnehmen.
Kommen wir zurück zu dir. Große Learnings. Eins, was ich beobachte bei dir, ist, dass du total offen bist, was Kollaboration angeht. Also jedes Mal, wenn ich dir erzähle mit, da, schau, das ist eine coole Taschendesignerin, sagst du gleich, ich habe den Stoff, den packt mir eine Nähmaschine nicht, gib ihn ihr. Diese Kollaborationen, was bedeuten die unternehmerisch für dich?
Genau, also weil vorher war ja deine ursprüngliche Frage, was würde ich anders machen? Ja. Genau, und da möchte ich noch vielleicht kurz sagen, ich würde gar nicht so viel anders machen. Ja, also was ich schon mitgeben kann, man muss PR machen, man muss kundtun, dass es einen gibt. Mhm. Nur von selber kommen die Leute nicht. Und zu den Kooperationen glaube ich eben, dass sich das fast immer befruchtet. Also ich habe weniger Angst vor Konkurrenz. Ich glaube, wenn man zumindest projektbezogen mit anderen Leuten zusammenarbeitet, dass man zusätzlich Leute anzieht, weil zusätzlich auch was entsteht außerhalb des eigenen. Man hat die eigene Kollektion, man hat eigene Ideen, man hat seine Kundenkreise und ich glaube, zu kooperieren ist immer befruchtend. Und das habe ich immer so gehalten. Und ich glaube, die Leute in Wien und in Österreich, die das ähnlich sehen, die finden sich auch. Und dann gibt es halt auch die andere Gruppe und das ist in allen Branchen die Einzelkämpfer oder die, die sehr auf Konkurrenz gehen, die gibt es auch. Und ja, so ist es.
Welche Menschen, welche Projekte oder ganz allgemein, was inspiriert dich? Weil die Mode ist ja vor allem, also dein Teil der Textilproduktion ist ja der kreative Part. Und was inspiriert dich dazu?
Du kennst mich eh auch ganz gut. Du weißt, ich kenne viele Leute, vor allem auch im 7. Bezirk und ich quatsche auch gern, ich plaudere auch gern und ich glaube, diese Dinge, so diese kleinen Alltagsdinge, Leute beobachten, irgendein kleines Detail bei jemandem zu sehen, das inspiriert mich fast am meisten. Wir haben doch eine Zeit gehabt, da haben wir uns öfters oder fast sehr oft schon in Kaffeehäusern zufälligerweise getroffen,
stimmt, ja.
weil ich ganz einfach gerne mal so in der Früh, bevor ich zu arbeiten fange, eine Stunde in irgendeinem Kaffeehaus sitze und dann auch liebend gern die Leute beobachte. Ja. Und ich finde dann Leute, die schräg angezogen sind oder wo viele sagen würden, das ist total daneben, das sind oft die inspirierendsten Menschen für mich. Oder auf Flohmärkte zu gehen, diese Oma-Deckeln, diese handgehäkelten Tischdecken und so weiter, ja, das ist was, wo ich sofort irgendwas sehe darin. Viele würden sagen, das ist irgendwas ganz Altmodisches, braucht man nicht, aber ich sehe diese Liebe, diese Handarbeit. Für mich sind das auch kleine Kunstwerke. Und dann fängt schon mein Gehirn an zu rattern, was kann man damit machen? Und dann mache ich eben ein Opernballkleid für dich aus einer Tischdecke nun, oder?
Ich werde euch auf meiner Website, wo ich den Podcast auch verlinke, natürlich auch Fotos von Marias Mode reinstellen und auch ein Foto von diesem wunderschönen Ballkleid.
Oh, ja, das herrlich war das. Für eine Ehre. Für mich, aber eben diese eher normalen Dinge finde ich inspirierend. Und auch mich interessiert auch mehr das Normale.
Ui, jetzt kommen wir zur Diskussion. Was
jetzt wird es philosophisch, gell? Jetzt wird es philosophisch. Nein, aber so, mich interessiert eher der Alltag, sagen wir so. Mich interessiert der Alltag. Und den Alltag so ein kleines bisschen besonderer zu machen, das finde ich spannend.
Das ist ein schönes, fast schon Schlusswort. Wie können Hörerinnen dich und die Wiener Konfektion finden und wie können sie dich unterstützen?
Also man findet mich natürlich im Geschäft in der Westbahnstraße 4 im 7. Bezirk in Wien, aber ich habe eine Website, da sieht man die aktuelle Kollektion, da kann man mich auch gern kontaktieren. Das ist eigentlich ganz witzig, dass viele Leute, die nicht in Wien leben, mich per Mail anschreiben und dann auch den persönlichen Kontakt suchen. Also es ist, auch wenn es über die Social Media bei mir geht, selten anonym. Man kommt auch da ein bisschen ins Plaudern, was ich immer ganz witzig finde. Selbst wie ich den Online-Shop gehabt habe, den ich jetzt einige Jahre seit Corona gehabt habe, jetzt seit einem Jahr zurückgestellt habe, weil es zu viel Arbeit war und eh genug Leute ins Geschäft kommen. Aber selbst über einen Online-Shop hat das immer was Persönliches gehabt. Das fand ich immer ganz lustig. Also man kann mich eben erreichen über die Website wiener-konfektion.at und ich bin auch auf Instagram. Da kann man jetzt auch lange diskutieren, ist Instagram gut oder nicht. Ich verwende es rein geschäftlich, privat interessiert es mich wenig, aber ich muss sagen, geschäftlich ist es fast notwendig für mich, weil im deutschsprachigen Raum oder manchmal auch überhaupt im Ausland Leute über Instagram bei mir bestellen und dann schicke ich ihnen ein Stück.
Ich glaube, es geht gar nicht mehr ohne, leider.
Ja, leider, weil natürlich, ich glaube, da sind wir uns einig, Nuno, gell? Wir sind nicht die großen Trump-Fans und haben das nicht toll gefunden, wie diese Konzernchefs bei ihm zu Kreuze gekrochen sind. Ich habe das auch lange überlegt, zu lassen. Nein, es würde mein Geschäft schaden. Außerdem finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn da auch so ein bisschen, also nicht nur ganz typische Dinge sind, sondern wenn auch wirklich kritische Dinge auf diesen Medien stattfinden und Slow Fashion gegen Fast Fashion auch dort eine Plattform haben. Also auch von dem her finde ich es gar nicht so schlecht, dort zu sein. Aber jedenfalls freue ich mich, wenn man auch auf Instagram mir folgt und mich liked. Auch unter Wiener_Konfektion findet man mich.
Aber ich kann euch allen empfehlen, wenn ihr in Wien seid oder wenn ihr auf Wien Besuch seid, dann schaut in den Laden, weil es wirklich ganz, ganz nahbar ist. Also man sieht die fertige Mode, man geht 5 Meter weiter und man steht vor diesem riesigen Stoffregal, man steht vor diesen 5 Nähmaschinen, man steht an diesem Schnitttisch, an diesem großen und sieht wirklich, wie die Teile entstehen. Und ich glaube, dass dieses Wissen und dieses Sehen, diese Haptik, dieses Erleben ganz, ganz wichtig ist. Und dafür danke ich dir auch, dass du so sichtbar bist. Und euch, lieben Hörern und Hörerinnen, danke ich fürs Zuhören. Abonniert den Podcast. Ihr könnt auch bei mir auf Instagram ein Abo dalassen. Ihr könnt auf meine Website schauen. Ich bin sichtbar. Das passt schon. Vielen, vielen Dank, Maria.
Und dir auch vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Bis zum nächsten Mal.